Nachhaltigkeit ist natürlich für uns per se schon immer ein wichtiges Thema. Wir haben ein sehr nachhaltiges Produkt aus einem nachwachsenden Rohstoff. Also eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft. Es gibt keinen anderen Stoffstrom, der so eine hohe Recyclingrate hat. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und trotzdem ist der letzte Schritt, den wir sicherlich noch gehen müssen, hinterher zur CO2-Neutralität. Und das merken wir durchaus, das wird immer ein wichtigeres Thema.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pioniere wie wir. Heute bin ich in der Pfalz, genau gesagt in Landau, zu Gast bei Maximilian Heindl, Vorstandsvorsitzender der Pro Group. Maximilian führt das 1991 von seinem Vater Jürgen gegründete Unternehmen nun in zweiter Generation. Und man darf sagen, übernahm einen wirklichen Schatz. Denn die Entwicklung, die Pro Group in dieser kurzen Zeit hingelegt hat, ist, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, atemberaubend. Mit dem klaren Fokus auf Wellpappe, das ist das Vorprodukt zur Herstellung von Verpackungen und Kartonagen aller Art, hat man ganz bewusst die Wertschöpfungskette von Anfang an klein gehalten. Mit der Konsequenz, dass man heute zu den 4 größten Herstellern von Wellpappe in Europa gehört. Nur 30 Jahre nach der Gründung erwirtschaftete das Unternehmen bereits einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Ich freue mich daher riesig, mit Maximilian über diese beeindruckende Geschichte sprechen zu dürfen und darüber, was solch eine rasante Entwicklung für ein Familienunternehmen bedeutet. Viel Spaß. Lieber Max, schön, dass wir hier sein dürfen. Für all diejenigen, die zufälligerweise weder Landau noch euer Unternehmen kennen, vielleicht kannst du einmal ausführen, wo sind wir und was macht ihr?
Ja, Landau in der Pfalz liegt irgendwo zwischen Mannheim und Karlsruhe, natürlich auf der rheinland-pfälzischen Rheinseite im Zentrum Europas. Was machen wir? Hier hat unsere Geschichte mit der Gründung des Unternehmens von meinem Vater vor 33 Jahren angefangen. Ja, und wir sind ein Stück speziell, weil wir machen ein Stück weit vieles anders als viele Unternehmen in unserer Branche. Wir sind in der Verpackungsbranche aktiv, machen aber keine Verpackungen, sondern wir machen das Vorprodukt, wir machen Wellpappbögen. Wir haben gesagt, wie gesagt, hier angefangen in der Pfalz. Und sind dann expandiert, sind heute in 6 Ländern Europas aktiv, in Frankreich, in Polen, in Tschechien, UK, Italien und natürlich hier in Deutschland.
Ja, wir müssen ja gleich immer drauf zu sprechen kommen. Also die Geschichte eures Unternehmens ist ja wirklich phänomenal. Da wirst du sicherlich auch die ein oder andere Anekdote beitragen können. Rheinland-Pfalz, ich bin hierher gekommen aus Köln und hier war ja aber auch eine Zeit lang gar nicht so weit weg. Speyer, Deidesheim, der Nabel der Welt, unser ehemaliger Kanzler Helmut Kohl, die älteren Zuhörer kennen ihn vielleicht noch, hat ja hier gelebt und hier wurde Weltpolitik gemacht und ganz viele Staatsgäste, ja, was zu Saumagen, nicht, hier eingeladen.
Ja, richtig.
Also in Deidesheimer Hof, nicht?
Das typische Gericht hier in der Region, der Saumagen, der sich viel schlimmer anhört, als er eigentlich ist und von daher ist das ja schon auch geschichtsträchtig.
Und jetzt nochmal zurückkommen auf deinen Vater. Also dein Vater hat hier damals Anfang der 90er, 1991, den Grundstein gelegt für euer Unternehmen. Kam auch hier aus der Region oder kamen da mehrere Faktoren zusammen, warum es hier losgegangen ist?
Ja, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Also mein Vater war vorher auch schon in der Branche tätig, war bei einem der großen deutschen Konzerne für Wellpappverpackungen. War für ihn erst in Raubling tätig, da bin ich auch geboren. Und wir sind dann hier in die Pfalz gezogen, weil er ist dann an den Standort in Mannheim gekommen. Ja, und deshalb hat das Ganze schon etwas zufällig tatsächlich hier angefangen, weil das war einfach die Region, wo wir zu der Zeit gelebt haben und hat sich eben auch hier ganz in der Nähe von Landau eben ein Industriegebiet, ein Industriestandort gegeben, wo wir dann starten konnten.
So, wenn du jetzt mal so zurückblickst, wie war das so für dich? Also wie bist du aufgewachsen in so einem unternehmerischen Haushalt, auch mit einem Vollblutunternehmer, mit deinen Eltern, mit deinem Bruder? Wie fing das alles so an? Was sind so deine Erinnerungen?
Ja, ich kann mich da schon ganz gut erinnern, sogar noch an die Zeiten vor Pro Group. Weil ich war schon immer irrsinnig technikbegeistert, Technik interessiert. Das heißt, ich bin oft am Wochenende mit meinem Vater so durch die Fabriken gestiefelt und fand das schon immer total spannend. Und deshalb natürlich auch die Gründungszeit, das erste Werk, dann die Baustelle, ist schon noch in lebhafter Erinnerung.
Und ihr seht das nicht, aber er hat leuchtende Augen, wenn er das erzählt, ja?
Genau, also für mich war das wirklich immer spannend und gab es immer viel zu entdecken. Und deshalb war ich da schon immer daran interessiert. Natürlich war auch Wellpappe bei uns zu Hause allgegenwärtig. Ja. Ist vorhin bei der Begrüßung schon kurz angefangen, natürlich bei der Kunst, die hier überall ist. Ja. Aber auch zum Basteln und wie gesagt, dann schon was typisch Familienunternehmen so allgegenwärtig dann auch ist. Hat sich aber immer ganz natürlich eingefügt, weil ich glaube auch deshalb, weil ich eben von Anfang an die Entwicklung auch miterlebt habe. Da war das jetzt nicht so, es ist einfach zack da, sondern es ist halt Stück für Stück gekommen und Stück für Stück auch gewachsen.
Und als du dann irgendwann die Entscheidung getroffen hast, was du nach der Schule machst, wofür hast du dich entschieden?
Ich habe mich dafür entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Mhm. War ganz klar, ich hatte schon immer, bin Technik interessiert. Mhm. Also das ist, was mit Ingenieurwesen zu tun hat, war für mich schon immer klar. Aber dann gesagt, naja, ich mag das schon abrunden, weil nur die, damit es nicht so einseitig wird, nur die eine Seite, nur die technische Seite, war mir dann doch auch zu wenig. Dann habe ich gesagt, naja gut. Und dann zusammen mit also Wirtschaft und Ingenieurwesen, ja, gibt einfach ein rundes Bild. Und selbst wenn es da jetzt noch nicht den offiziellen Plan gab, mal die Nachfolge anzutreten, war trotzdem klar, naja, wenn es mal in die Richtung gehen sollte, dann braucht es auch eher ein abgerundetes Bild.
Ja, das ist ja genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. War das, wurde das jemals überhaupt thematisiert oder wart ihr gänzlich frei in dem, was ihr da gemacht habt?
Wir waren sehr frei. Für mich war es implizit schon länger klar. Also ich habe das durchaus angestrebt. Aber es war jetzt kein familiärer Druck da, es machen zu müssen.
Du konntest dir früh vorstellen.
Ich konnte es mir früh vorstellen. Ja. Wie gesagt, für mich durchaus auch schon dahin gearbeitet. Wirklich offiziell kam das dann mal auf den Tisch, als so gegen Ende das Studium ging. Und dann schon die Frage war, naja, wie geht es denn eigentlich auch weiter? Ja. Dann geht es Richtung Firma oder muss man sich was anderes überlegen?
Ja.
Und ich habe dann trotzdem noch dann auch schon in Abstimmung mit meinem Vater die Gelegenheit wahrgenommen, nach dem Studium eben noch ein anderes Unternehmen zu sehen, mal eigene Erfahrung zu machen. Was ich auch sagen muss, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nochmal rauszukommen und eigene Erfahrung zu machen.
Wo warst du da tätig?
Im Anlagenbau auf der Schwäbischen Alb. Hier aus der Pfalz kommt, kann man auch sagen, das war so ein bisschen der Auslandsaufenthalt. Ja, nee, und also bei Freud bauen Papiermaschinen deshalb schon nah an unserer Branche, Wellpappe und Papier, aber halt nicht in der Branche. Und es hat natürlich nochmal einen ganz interessanten Einblick natürlich gegeben und den aber auch ein Stück erweitert, weil es ist eben schon Maschinenhaus dann doch auch was anderes. Von daher war das aus mehreren Perspektiven eigentlich eine sehr spannende Zeit.
Du hast eben kurz angerissen, was ihr macht. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Wo begegnen wir als Endkunden? B2C, B2B-Bereich, wo tretet ihr in Erscheinung? Wann weiß ich oder könnte ich wissen, da steckt vielleicht ihr dahinter?
Eigentlich überall. Du wirst uns oder das ein Produkt, was von uns kommen könnte, jeden Tag irgendwo erleben, weil das ist ja eine der schönen Sachen an Wellpappe. Es ist ein Produkt, das jeden Tag gebraucht wird, also ein essentielles Produkt. Das war wirklich spannend, auch während der Corona-Zeit. Da ist es mal richtig aufgefallen, dass man gesagt hat, naja, wer ist denn jetzt essentiell? Wer muss denn wirklich produzieren, weil ansonsten nichts funktioniert? Und dann kam man schon recht schnell zum Punkt, naja, Verpackung gehört ja am Ende auch dazu oder die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackung, weil ohne Verpackung keine Produktion, kein Konsum, steht nichts in den Regalen. Ergo, man wird unsere Produkte sehr häufig finden, sei es im Supermarkt, sei es, wenn es der Paketbote zu Hause abgibt, und natürlich auch alles dazwischen. Wie vorhin schon kurz gesagt habe, was uns ein Stück weit auszeichnet, ist, dass wir uns aktiv entschieden haben, nicht diese gesamte Wertschöpfungsstufe abzudecken, sondern den letzten Schritt, die Herstellung von Verpackungen, unseren Kunden überlassen und nur die Vorstufen machen. Also wir machen den Wellpappbogen, wir machen das Vorprodukt, also das Papier, wir machen Energie für die Papierproduktion, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich zweierlei gute Gründe, oder die Hauptlearnings eigentlich von meinem Vater waren, aus der Industrie kommend. Und zwar einmal das, es gibt eben dieses Segment der nicht integrierten Verpackungshersteller, die eben eine Größe haben und eine Aufstellung, die ihnen eben nicht selbst erlaubt, die Wellpappe herzustellen, sondern nur eigentlich das Veredeln, die Verpackungsherstellung machen. Und die ist in Europa knappe 30%, also ist schon ein ordentliches Segment von einer generell sehr großen Branche. Und für die gab es lange Zeit eigentlich keinen natürlichen Lieferanten, weil es gab nur die kleinen Nicht-Integrierten und die großen Ganz-Integrierten. Das heißt, ich musste dann bei meinem Konkurrenten irgendwie mein Rohmaterial kaufen. Wir haben gesagt, nee, wir gehen ganz bewusst an diese Stelle, gehen in diese Lücke und beschränken uns damit selbst in der Wertschöpfungskette, sind aber damit der ideale Partner für unsere Kunden, weil sie bei uns nie irgendwo in die Situation kommen, dass sie im Wettbewerb mit ihrem Lieferanten stehen. Deshalb eben die Entscheidung, dort zu starten und dann mit der wachsenden Größe halt nach hinten zu integrieren. Sagen, okay, jetzt müssen wir unsere Rohmaterialversorgung absichern, sind in Papier gegangen, haben heute 3 Papierfabriken. Und dann mit Papier kam dann auch der Schritt stärker in Energie zu gehen, weil eben auch das ein sehr relevanter Treiber in der Papierindustrie ist.
Ich war ja vor ein paar Monaten mal hier, da hast du mir so eine Anlage gezeigt. Also das für all die sich dafür interessieren, das ist schon sehr beeindruckend. Große Maschinen, sicherlich kapitalintensiv. Wie war denn so der Anfang? Wie konnte das denn überhaupt losgetreten werden?
Du sagst es genau richtig, ist kapitalintensiv, weil das ist so das zweite Kriterium, warum wir uns dafür entschieden haben. Wir machen den Teil der Wertschöpfungsstufe, der kapitalintensiv ist, der aber auch eine hohe Wertschöpfung mit sich bringt, wo es ja, wo es um die Kleinigkeiten geht, ne? Wo, wie du sagst, große Anlagen, Economy of Scale, hoher Automatisierungsgrad, also große Volumina mit möglichst hoher Effizienz und Produktivität zu produzieren, ist das, was uns umtreibt, wo wir auch sagen, ja, da haben wir den Fokus drauf und das können wir deshalb auch gut. Natürlich haben wir nicht in der Größe begonnen, sondern das erste Werk war natürlich auch ein Stück weit kleiner, aber hat schon diesen Prinzipien gefolgt. Also wir investieren immer neu auf der grünen Wiese oder manchmal auch auf der braunen Wiese, aber wir bauen die Werke immer neu. Wir sind noch nie über M&A gewachsen. Mhm. Wir glauben einfach diesen hohen Grad an Automatisierung, diese hohen Skaleneffekte kann man nur erzielen, wenn man das System wirklich von Grund auf designt. Wir haben das mit dem ersten Werk durchaus schon auf die Reise gebracht, aber natürlich nicht in der Größenordnung, wie wir es heute tun. Das ist aber auch der Grund, warum unser erstes Werk schon relativ früh in Erneuerungszyklus ging. Wir haben schon nach 15 Jahren das Werk auf der anderen Straßenseite neu gebaut, weil wir schon zur Erkenntnis kamen, dass halt dreimal anbauen nicht so gut ist wie einmal neu bauen. Mhm. Und weil wir hier sehr stringent in unserer Strategieumsetzung sind, haben wir eben diese Projekte dann auch stringent erneuert.
Und wie ist das jetzt mit der Logistik? Eure Abnehmer, die Kundengrößen variieren ja stark. Ist das etwas, was ihr auch noch in Eigenregie macht oder habt ihr das komplett in fremde Hände gegeben?
Logistik ist schon ein sehr wesentlicher Teil in unserer Wertschöpfungskette, weil Wellpappe ist ein Produkt mit einem relativ hohen Volumen und dafür einem vergleichsweise niedrigen Wert. Das heißt, die Frachten machen schon einen signifikanten Teil auch der Kosten aus. Deshalb sind wir selber auch in dem Geschäft tätig, haben selber eine kleine Spedition, aber wir fahren selbst kaum unsere eigene Menge. Es geht hier viel mehr darum, den Fuß so ein bisschen im Markt zu haben, den Markt zu verstehen und zu wissen, was da passiert, weil eben das Thema Logistik in Summe für uns so wichtig ist und da arbeiten wir halt einfach mit sehr, sehr vielen Partnern auch zusammen.
Und seid ihr dann aufgestellt von den Werken, die ihr heute habt, dass ihr so in Radien denkt, die ihr abdeckt über entsprechende Fahrten oder wie funktioniert das?
Ja, genau, richtig, weil, wie gesagt, Wellpappe ist frachtintensiv, heißt, ich kann es nicht weit fahren, ist ein sehr lokales Produkt. Ja. So bei 300 Kilometern hört es auch wirklich wirtschaftlich zu sein und deshalb haben wir gerade in unserer ersten Wachstumsphase, ich würde mal sagen, in den ersten 15 Jahren haben wir auf Fläche gesetzt. Wir haben in der Zeit ungefähr alle 500 Kilometer ein Werk gebaut. Mhm. Weil dann kommst du mit diesen Lieferradien halt zu einer Flächendeckung. Wir sind jetzt mittlerweile sozusagen im zweiten Zyklus, wo wir Flächendeckung erreicht haben in den Märkten, wo wir aktiv sein wollen heute. Und jetzt eher ein Stück verdichten. Das heißt, noch näher zu den Kunden ranrutschen. Manchmal in unserem Verpackungspark sogar direkt Wand an Wand, dann entfallen die Transporte nämlich vollständig. Ja. Und so einfach unser Produktionsnetzwerk noch ein Stück verdichten.
Ja, und gab es dann so, oder heute vielleicht auch noch, habt ihr so Primärkunden oder versucht ihr bewusst zu diversifizieren, um nicht in zu hohe Abhängigkeiten zu hatten? Wie ist das?
Ja, wir unterscheiden grundsätzlich schon in unsere Klassikkunden, die ganz mal in der Fläche sind und da gibt es alle möglichen Großen. Ja. Da beliefern wir eigentlich die einzige Bedingung, dass wir liefern, ist eigentlich, dass er komplette LKWs abnimmt. Kleiner sagen wir nicht, weil dann ist einfach der logistische Aufwand wieder zu hoch. Aber ab der Größe bis zu denen, die wirklich mehrere 10, 15, 20 LKWs am Tag bekommen. Also ist alles dabei. Unsere richtigen größeren Kunden sind aber oft dann tatsächlich unsere Verpackungsparks. Die eine Variante habe ich gerade schon erzählt, ja, gehen wir zum Kunden, bauen, investieren, ja, bei ihm. Gibt aber noch die andere, wenn die Kunden zu uns kommen, mhm, an einen unserer großen Standorte, und neben uns investieren. Auch das sind am Ende schon unsere Schlüsselkunden.
Ja. Kannst du uns noch mal so ein bisschen an deiner Nachfolge teilhaben lassen? Also du hast eben so geschrieben, du konntest es dir relativ früh vorstellen. Du hast deine erste externe Erfahrung gesammelt. Und dann ist ja immer so die Frage ganz häufig, ja, wie kann denn jetzt so ein Einstieg tatsächlich gelingen? Und wie teilt man sich auch Aufgaben auf? Egal, ob das jetzt Konstellation, Kinder, Eltern sind, Onkeln, Cousinen, Vettern, was auch immer. Wie habt ihr das für euch damals skizziert? Hattet ihr einen festen Plan oder seid ihr einfach draus losgelaufen? Wie war das?
Naja, wie alles bei ProGroup folgt alles schon dem Plan. Also bei uns ist sehr, sehr wenig einfach zufällig, wie es ist. Ich habe schon gesagt, das ist alles auf der grünen Wiese, auf dem weißen Blatt Papier entstanden und mit sehr viel Hirnschmalz designt.
Ja.
Ähnlich auch der Nachfolgeprozess. Heißt, wir hatten gute 6 Jahre gemeinsam mit meinem Vater und hatten schon überlegt, wie wir diese Zeit grob strukturieren am Anfang. Man sagt, okay, ich beschäftige mich das erste Drittel, ich habe mich ganz stark mit den Operations beschäftigt, im zweiten Drittel mit der Unternehmensentwicklung, das heißt sehr viel mit unserem Wachstum, mit unseren Wachstumsprojekten, und im dritten Drittel immer stärker in die Marktthemen reinging, also Vertrieb, Kommunikation.
Ja.
Und das hat sich natürlich über die Zeit dann geschärft. Zum Beispiel, ich bin eingestiegen als Bereichsverantwortlicher für die Papierproduktion, hat sich natürlich auch so ein Stück weit angeboten. Ich kam aus der Papierwelt, konnte da sozusagen nahtlos meine Kontakte auch nutzen. Dann bin dann in die Wellpappe eingetaucht.
Ja.
Und dann kam eine besonders spannende Phase für mich. Wir haben dann das Projekt einer neuen Papiermaschine bei Leipzig gestartet. Das habe ich dann übernommen. Mhm. Klar, natürlich zusammen mit einem Team, mit Expertise. Mhm. Aber das war natürlich schon eine spannende Verantwortung. Das war so in dieser Mitte, wo es dann viel um Unternehmensentwicklung ging, wo man dann gesehen hat, wie wirklich auch die Dinge so ineinander greifen und so ein Großprojekt dann auch abwickelt. Ja, und der letzte Schritt war dann eben Vertrieb und Kommunikation zu übernehmen. Im vorletzten Jahr und Ende 2022 ist mein Vater dann in den Aufsichtsrat gewechselt und ich habe den Vorstandsvorsitz übernommen.
Und da waren ja dann auch noch die Corona-Jahre dabei, die haben aber den Plan nicht mehr anders irgendwie durcheinander geworfen. Ihr habt einfach daran festgehalten, oder?
Ja, die Corona-Jahre waren auch für uns sehr spannende Jahre. Generell, die letzten Jahre waren eine große Achterbahnfahrt, weil mit Corona ist natürlich erstmal die Nachfrage vollkommen explodiert. Da hatten wir wirklich viel zu tun. Dann die Zeit danach, das Nachschwingen sozusagen, wenn das Pendel in die eine Richtung geht, geht es meistens danach auch in die andere. Und nein, wir haben unseren Plan dadurch nicht ändern lassen, weil wir gesagt haben, wenn man mal ehrlich ist, ist ja immer irgendwas.
Ja.
Von daher haben wir gesagt, nee, wir sollten an dem Plan festhalten. Man, das Gute an einer geplanten Nachfolge ist ja, dass keiner aus der Welt ist, dass man sich immer noch austauschen kann, Fragen stellen kann, dass das als Sparring nutzen kann. Und gesagt, okay, das sollten wir dann auch genau so tun und den Wechsel machen. Und heute, ist jetzt 1,5 Jahre her, später sage ich das war die erste Phase des Generationsübergangs, jetzt sind wir in der zweiten. Die ist noch genauso wichtig, man hat sozusagen nur den Fahrersitz getauscht.
War denn eigentlich für deinen Vater, hatte er immer das Vorhaben auch zu sagen, dieses Unternehmen, das er damals gegründet hat, soll und muss ein Familienunternehmen bleiben? Oder hat sich das auch so in der Zeit einfach entwickelt?
Also es gehört schon sehr integral zu unserem Konzept. Mhm. Weil die allermeisten unserer Kunden sind eben auch Familienunternehmen.
Mhm.
Und es ist nicht nur nicht bei der Konkurrenz zu kaufen, es ist auch bei einem Unternehmen zu kaufen, was ähnlich tickt. Und da sagen wir, unser Geschäft ist natürlich, es gibt den Business-to-Business-Teil, es gibt aber am Ende auch den Family-to-Family-Teil. Also die Beziehung, die dahinter steht, die langjährigen Lieferbeziehungen, die langjährigen Geschäftsbeziehungen, das ist auch schon etwas, mit der wir uns unterscheiden. Und da gibt's ja nicht so viel. Wir haben Commodity-Produkte und mit dem Produkt an sich kann man sich kaum differenzieren. Mit dem Geschäftsmodell und mit den langjährigen Beziehungen eben schon. Da war durchaus schon immer die Idee, ProGroup als Familienunternehmen zu halten. War es aber auch nicht der zwingende Grund. Und ich glaube, umso mehr hat es meinen Vater auch gefreut, dass sich jemand aus der Familie gefunden hat, der das das es eben weitertreibt.
Da war jetzt aber ein Stichwort dabei, was auch spannend ist. Da möchte ich überleiten, du bist ja, dein Bruder ist ja auch aktiv, du bist nicht alleine in der Gruppe und er hat sich so in diesem Bereich auch spezialisiert. Also ihr habt daraus ja mit einem Zweig entwickelt, wo ihr sagt, eure Erfahrungswerte oder grundsätzlich auch das, wovon hoffentlich auch eure Kunden profitieren können, das möchtet ihr in ein Angebot überführen. Was macht ihr da heute?
Ja, mein Bruder ist hat sich tatsächlich auch entschieden, in dem Gesamtgeschäft mitzuwirken. Nicht operativ in unserer AG, sondern in der Familienholding. Hat dort sein eigenes Unternehmen gegründet.
Vinzenz, liebe Grüße, ja.
Genau, die Professionals Academy. Und arbeitet mit unseren Kunden über Netzwerkveranstaltungen, über Kongresse, über Strategieentwicklung. Weil das ist natürlich was unsere Kunden von den großen Unternehmen in der Branche ein Stück weit unterscheidet. Wir haben viele einzelne Kunden und die Frage ist, wie legen wir unser Wissen eigentlich zusammen? Also wie so eine Schwarmintelligenz. Was setzen wir den Großen denn gemeinsam entgegen? Und das ist so ein bisschen das, wo sich mein Bruder eben angenommen hat, zu schauen, okay, wie nutzen wir gemeinsam unsere Stärken besser?
So ein bisschen wie das Maschinenraumkonzept, oder? Was Fiesmann dort in Berlin groß gemacht hat. Also letzten Endes dort verschiedene Familienunternehmen, die auch voneinander profitieren und dann von den Erfahrungswerten sich so ein bisschen die Bälle zu spielen.
Ja, bloß halt viel fokussierter, weil halt alle dasselbe machen. Das hat natürlich auch Herausforderungen. Man muss erst psychologisch noch ein bisschen schwieriger, man muss die Leute erstmal zusammenbringen und sie davon abbringen.
Erlebt ihr denn da diese Offenheit?
Ja, erleben wir bei vielen, aber es ist auch ein Stück weit Arbeit. Man muss erstmal zu dem Punkt kommen, dass eigentlich nicht unsere Kunden gegeneinander in starker Konkurrenz stehen, sondern wir gemeinsam bei den großen Integrierten noch was holen können. Und klar, das ist dieses Umdenken, was da auch erstmal stattfinden muss.
Ja, klar, klar. Dann hast du eben gesagt, also die letzten Jahre, die waren grundsätzlich intensiv, herausfordernd. Es ging nach oben, es ging nach unten, es war einfach wahnsinnig viel los, eine hohe Dynamik. Wenn du jetzt so Mitte des Jahres 24 drauf schaust, was sind so grundsätzlich, vielleicht ein bisschen natürlich auch geschäftsabhängig, aber was sind so die Themen, die dich umtreiben? Was sind so Herausforderungen, mit denen du dich gerade beschäftigst?
Das sind, glaube ich, so die allgemeinen und eher mittelfristigen. Mhm. Also wie gesagt, wir sind ein Unternehmen in der Transformation, wir kommen aus einer Gründergeneration, wir sind noch verhältnismäßig jung für unsere Größe, sind immer stark gewachsen und damit natürlich in unserer Organisationsstruktur ja tatsächlich auch im Wandel. Angefangen im Vorstand, wir sind heute zu viert im Vorstand, also das Führungssystem ändert sich. Und dann ist es aber da trotzdem so, und es ist ja auch die Führungskultur, es ändert sich nicht über Nacht, also was eben in 30 Jahren aufgebaut wurde und wirklich auch gut funktioniert. Es ist sehr behutsam, schauen, wie bringt man das auch ja im Unternehmen in die nächste Generation, sozusagen aufs nächste Level. Das ist so, was mich allgemein schon noch viel umtreibt. Wie gesagt, angefangen mit der Arbeit bei uns im Vorstandsteam und dann mit unseren nächsten Ebenen.
Also das, was man so üblicherweise unter Wachstumsschmerzen auch bezeichnet, oder? Weil ihr habt ja, das ist ja bekannt, das ist öffentlich, also ihr seid in diesen 30 Jahren, ihr habt das über 1 Milliarde Umsatz, also einfach eine unglaubliche Geschichte und Reise und müsst euch jetzt natürlich auf die Begebenheiten so ein bisschen einstellen, anpassen, klar, aber grundsätzlich hast du jetzt gerade gesagt, auch die Struktur natürlich adäquat ausgestalten.
Genau, kommt aus den Wachstumsschmerzen, sehe ich die eine Seite, das rasante Wachstum, die Organisation ist nicht immer adäquat mitgekommen und das zweite eben aus einer Gründergeneration kommt, wo natürlich alles sehr zentral auf meinem Vater zusammenlief. Das ist natürlich, was in so einer Zeit ein Unternehmen auch schlagkräftig macht. Und das jetzt einfach auf breitere Schultern auch zu stellen. Man sagt, okay, wir haben heute eine Größe. Wenn wir weiter agil sein wollen, dann müssen wir schauen, wie wir uns dafür eben aufstellen müssen. Beziehungsweise, ob die personelle Aufstellung ist das eine. Das ist immer einfach erledigt. Und dann wirklich das Umdenken, das Ändern der Arbeitsweisen, der Entscheidungsmuster. Und trotzdem die Ambitionen beizubehalten, trotzdem den Zug im System zu haben. Ich glaube, das ist Das ist einer der wesentlichen Punkte. Das andere ist natürlich trotzdem auch Managen der aktuellen Situation. Wir sind in einem Commodity-Geschäft, das ist zyklisch, das gibt so den typischen Schweinezyklus. Wir sind gerade an der eher herausfordernderen Seite des Zykluses und das geht natürlich zusammen jetzt. Ne? Da wird die Transformationsnotwendigkeit im Zweifel auch noch stärker sichtbar und man muss trotzdem das Tagesgeschäft managen.
So die großen Themen unserer Zeit, Nachhaltigkeit, jetzt generative KI, was macht das mit eurem Geschäft?
Nachhaltigkeit ist natürlich für uns per se schon immer ein wichtiges Thema. Dafür haben wir auch das richtige Produkt. Wir haben ein sehr nachhaltiges Produkt aus einem nachwachsenden Rohstoff. Gut, also eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft. Es gibt keinen anderen Stoffstrom, der so eine hohe Recyclingrate hat. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Haben moderne Assets, heißt auch dort zum Thema Effizienz, sei es Materialeffizienz, Energieeffizienz, schon ganz gut aufgestellt. Und trotzdem ist der letzte Schritt, den wir sicherlich noch gehen müssen, hin zur CO2-Neutralität, also zur Klimaneutralität. Das ist was uns umtreibt. Oder sagen aber, ja, da sind wir zuversichtlich, weil wir haben generell erstmal eine gute Basis, weil unser Produkt ist erstmal per se nachhaltig. Und das merken wir durchaus, das wird immer ein wichtigeres Thema. Das treibt die Märkte immer mehr um.
Was du eben gesagt hattest auch, eigenes Heizkraftwerk. Also ist das ein Designprinzip oder ortsabhängig, wo ihr könnt? Oder habt ihr es schon mal gemacht oder wie geht ihr damit um?
Das ist eigentlich das Element, was bei den großen Papierfabriken steht, weil eine Papierfabrik ist energieintensiv und ich habe einen recht konstanten Wärmebedarf über das ganze Jahr. Deshalb bietet es sich eben an. Du hast gesagt, wir haben ein Heizkraftwerk, bauen gerade ein zweites. Wir nutzen dort die Reststoffe aus der Produktion auf der einen Seite. Altpapier ist ja leider nicht nur Altpapier enthalten, sondern auch alles mögliche andere. Dann ist es auch so im Recyclingprozess, ich kann eine Papierfaser leider auch nicht unendlich häufig wiederverwerten. Ich bringe immer Energie ein, die wird immer kürzer. Irgendwann ist sie nicht mehr lang genug, um ein Fasergeflecht zu bilden. Auch die benutzen wir deshalb thermisch, um zumindest den energetischen Gehalt noch zu nutzen. Und deshalb sagen wir auch, ist das ein integraler Bestandteil von Kreislaufwirtschaft. Ja. Weil in der Kreislaufwirtschaft muss man sich eben auch um die Restströme am Ende irgendwie kümmern. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, verwende mein Material und naja, aber das, was übrig bleibt, muss halt trotzdem auf die Deponie, weil das ist dann wiederum keine Kreislaufwirtschaft. Ja. Deshalb sagen wir, ist sehr synergetisch für uns, weil wir kümmern uns auf der einen Seite um die Entsorgung unserer Reststoffe, andere Reststoffe aus Recyclingprozessen und wir nutzen die daraus entstehende Energie eben, um den Energiebedarf der Papierherstellung zu decken, der eben, ja, und das ist in Summe ein sehr, sehr effizienter Prozess, weil ich eben das ganze Jahr eine sehr stabile Abnahme der Energie dann auch sicherstellen kann. Wir bauen deshalb gerade auch ein zweites davon, neben unserer neuen Papierfabrik. Einfach sehen, das ist gerade, wenn man noch in Deutschland produzieren will, und wir sind da schon von überzeugt, muss man aber eine Antwort auf das Thema Energieversorgung haben.
Das bedeutet, das würde mich noch interessieren, wenn du so deinen Blick schweifen lässt, auch vor dem Hintergrund, dass ihr ja in mehreren Ländern aktiv seid, dieses Energiethema, weil wir das ja immer wieder jetzt auch in der Presse hören, letzten Endes ja, es geht ja um die Faktoren, positiv oder negativ, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Da seid ihr nicht zu stark von abhängig, weil ihr eben in einer gewissen Weise da autonom fahren könnt. Verstehe ich das so richtig?
Ja, zum Teil. Wir decken vor allem selbst unseren Wärmebedarf, unseren Dampfbedarf mit den Kraftwerken. Dort, wo wir sie eben schon haben. Strom nur teilweise. Das heißt, wir sind schon am Energiemarkt vom Energiemarkt auch mit abhängig. Wobei das Gute ja da ist, das trifft ja alle ungefähr gleich. Und zwar jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Klar, gibt es da auch Unterschiede, wenn ich jetzt nach Nordeuropa schaue mit viel Wasserkraft, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber sagen wir mal, Zentraleuropa ist durch die enge Verflechtung der Energiemärkte hier auch schon sehr ähnlich. Deshalb ist es tatsächlich an der Stelle schon fast mehr ein europäisches Thema als ein deutsches. Wenn man jetzt wirklich auf die deutschen Themen schaut, dann ist es, glaube ich, wirklich mehr, dass wir darauf achten müssen, wie kompliziert die Dinge bei uns werden, wie viel Bürokratie es gibt, wie viel Regulierung. Das ist am Ende das größere Hemmnis.
Ist das ein Thema, was dich zur Weißglut treibt oder sagst du, nimmst du es sportlich und nimmst es so, wie es ist? Weil das Thema beschäftigt uns ja auch an vielen Stellen.
Ich würde sagen, ich nehme es eher sportlich. Klar, man muss schauen, was man auch da tun kann. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, sich eben auf diese Rahmenbedingungen auch so einzustellen, dass man effizient damit umgehen kann. Man kann die Dinge immer einfacher oder komplizierter handhaben. Und ich glaube, immer nach dem Sinne, was kann ich wirklich beeinflussen, eher der Fokus darauf, wie setze ich es dann effizient um, als einem da die Haare zu raufen.
Ja, diese gute Einstellung zu diesen Themen liegt ja vielleicht auch begründet in deiner Sozialisierung, nicht nur zu Hause, sondern auch hier in dem Unternehmen. Ihr habt nämlich, das ist mir immer positiv aufgefallen, ihr seid sehr werteorientiert und das behaupten ja viele von sich, aber ihr habt das auch niedergeschrieben und ich habe das hier gerade vor mir liegen. Ich will das nur mal einmal hier mit euch teilen. Und Max kann vielleicht ein, zwei Punkte herausgreifen, aber so dieser Punkt Dynamik, Flexibilität. Und ihr habt immer so Wortpaare gemacht, Inspiration und Lernen, Innovation und Verantwortung, Leistung und Gegenleistung, Kooperation und Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Das ist das, was euch prägt. Aber nicht nur, dass ihr so diese normativen Elemente beschrieben habt, sondern ich finde auch so im Auftritt, in der Formsprache, euer Logo, ihr seid insgesamt modern, das strahlt Dynamik aus und es würde mich interessieren, wie kommt das eigentlich? Und ihr macht irgendwie immer gute Sachen. Hier vor uns liegt das ProGroup Magazin, Profil, ihr macht auch so Wortspiele. Und dann gibt es hier so einen Notizblock und der ist auch witzig, da steht dann drauf Notes of a Pro. Also es ist irgendwie pfiffig und originell unterwegs. Kannst du, wie kommt das?
Wir hatten natürlich die Chance, mit einem recht jungen Unternehmen viele Dinge wirklich auf dem weißen Blatt Papier zu durchdenken. Also wie macht man es am besten, damit es gesamt auch zusammenpasst. Und tatsächlich bei unserer Unternehmenskultur ist es ähnlich, weil es fängt, um noch ein bisschen weiter einfach auszuholen, es fängt am Ende mit unserer DNA an.
Ja.
Findet man auch auf der Website. Wir haben drei Power-Offs, wo wir sagen, das ist das, was uns als Unternehmen auszeichnet.
Ja.
Fangen wir an, das ist die Power of Innovation, also neue Werke bauen, hohe Automatisierung, Skaleneffekte, Technologieführerschaft, das ist so die Basis. Dann haben wir die Power of Corporation, zählt einmal zu unseren Kunden. Wir haben nicht den direkten Marktzugang, wir haben uns entschieden, die Wertschöpfungskette zu beschneiden. Das heißt, wir brauchen die Kunden, wir brauchen aber auch unsere Lieferanten, wir brauchen den Maschinenbau für die Innovation, wir brauchen die Rohstofflieferanten. Und wir brauchen auch die Kooperation im Unternehmen miteinander. Wir sind eine Prozessorganisation, wir haben keine Profit Center. Also wir steuern auch das Unternehmen ein Stück weit anders, wo eben Kooperation eine sehr zentrale Rolle spielt. Und das dritte Power-Off ist vielleicht das Spannendste. Das waren die zwei, die sehr deskriptiv sind. Und dann, es gibt noch eine dritte Power-Off, und zwar die Power-Off Fascination. Wir glauben, man muss begeistert sein von dem, was man tut. Man muss die anderen mitreißen können, muss überzeugt sein von seinem Modell, von seinem Produkt. Nur dann wird's richtig erfolgreich, nur dann geht man wirklich auch die Extrameile. Ja, das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Und abgeleitet eigentlich daraus, abgeleitet aus dieser DNA, kommen dann unsere Werte.
Ja, okay.
Gesagt, Power of Fascination, das Visionär, wo dann so gehört die Dynamik und Flexibilität, Inspiration und Lernen. Das Power of Corporation kommt das verbindend, Kooperation und Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und eben aus Innovation, Power of Innovation, die das Vorantreibende. Also siehst schon, das ist vom Großen sozusagen ins Kleine gedacht, bis hin dann, dass eben hinter diesen Wertepaaren dann die Handlungsprinzipien stehen, die wirklich beschreiben, okay, wie stellen wir uns das vor, zum Beispiel bei Vertrauen und Zuverlässigkeit, eben das Offensein, das einander zuhören, ja, oder auch Innovation und Verantwortung, zu seinem Wort zu stehen, um es wirklich konkret und anfassbar dann am Ende zu machen.
Ah, ihr hört, das ist hier Unternehmertum pur, und aber auch wirklich gelebt, ja, und das spürt man auch bei deinem Vater, bei dir. Und ein Punkt, den ich hier noch kurz anreißen möchte, ist der, du hast es eben beschrieben, ihr habt die Übergabe gemacht und ihr habt aber die Übergabe auch bewusst, finde ich, schön in Szene gesetzt. Ja, jetzt, Marc, das war natürlich groß, vielleicht kannst du kurz dazu sagen, das, was du teilen möchtest, aber ihr habt auch bewusst dieses Ökosystem, was du eben gesagt hast, eingeladen und habt diesen Punkt, wenn man diese tatsächlichen Staffelstabübergabe auch einen ganz würdigen Rahmen gegeben. Und ich konnte leider nicht dabei sein, aber ich stelle mir vor, also Stichwort auch Faszination, es hat eine hohe Faszination ausgelöst, aber es war bestimmt auch in gewisser Weise emotional, wenn man mal an so einem Punkt angelangt ist, auch gerade so diese unternehmerische Leistung deines Vaters, ja, aber auch von euch als Familie, ja. Da wart ihr alle immer stark involviert.
Ja, wir haben den Anlass genutzt, dass zufälligerweise oder auch nicht, gerade mit unserem 30. Jubiläum zusammengefallen.
Ja, ja.
Wir haben gesagt, gut, 30 Jahre, das kann man mal auch ausgiebig feiern. Wir haben unsere Kunden dazu eingeladen, aber auch all unsere Mitarbeiter zusammen mit Partnern nach Leipzig zu kommen. Wir sind heute in halb Europa verstreut und haben gesagt, das ist eine wunderbare Gelegenheit, die gibt's nicht allzu oft. Wir nutzen das, weil, wie du sagst, wir haben viel erreicht zusammen, wir hatten viele Erfolge in den letzten 30 Jahren und am Ende natürlich zusammen mit unseren Kunden, zusammen mit unseren Mitarbeitern, beide sind notwendig dafür, dass das geklappt hat. Und dann sollten wir es auch gemeinsam zelebrieren, weil auf der einen Seite haben wir einen hohen Anspruch, sonst wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Und dazu gehört eben auch dann, seine Erfolge gemeinsam zu feiern, gemeinsam die Zeit auch zu genießen, auch stolz drauf sein, was man erreicht hat. Und das war eben ein toller Anlass zu sagen, gut, lass uns das nutzen.
Aha.
Lass uns nicht nur den Generationsübergang, sondern wirklich den gemeinsamen Erfolg da ein Stück weit auch in den Vordergrund stellen.
Ja, sehr schön. Also mal ganz vielen Dank für die tollen Einblicke. Wenn diese 30 Jahre dann auch so ein bisschen zum Usus werden, dann steht das nächste große Fest 2061 an. Bis dahin, hast du noch etwas, was du uns verraten möchtest? Steht noch etwas auf deiner Bucketlist über dein unternehmerisches Schaffen hinaus, was du noch nie jemandem verraten hast?
Ja, ich glaube, Geheimnisse kann ich jetzt nicht ausplaudern, aber ich glaube, man kann es so in drei Teile so ein bisschen einteilen. Ne? Einmal klar, ich habe vorhin gesagt, mit unserem Unternehmen habe ich schon noch viel vor. Es geht wirklich darum, das nachhaltig in die nächste Generation zu bringen, aufs nächste Level zu bringen. Da ist noch viel Transformation zu tun. Mhm. Dann ist der Markt, wo wir auch schauen müssen, wir haben das sehr erfolgreich bearbeitet in den letzten 30 Jahren. Auch da ist natürlich die Frage, was ist Next Level? Mhm. Was setzen wir vielleicht noch viel stärker gemeinsam mit unseren Kunden dem Wettbewerb entgegen? Das sehe ich auch ein Entwicklungsfeld, wo ich mich besonders freue, mit meinem Bruder das zu bearbeiten. Das zweite ist natürlich so ein bisschen Familie. Ne? Wir sind Familienunternehmen. Bei uns geht es viel darum, Wert für Generationen zu schaffen. Mhm. Wir sind kapitalintensiv. Das heißt, da denkt man immer schon sehr weit voraus. Und das aber hier auch an der Stelle. Ich möchte einfach meinen Kindern einen guten Weg da gestalten. Mhm. Ähnlich wie ich es auch hatte, mit all den Freiheiten, die es braucht. Aber auch mit der Verbindlichkeit. Ne? Es muss ja keine fest vorgegebene Rolle sein, aber irgendeine Rolle wird es am Ende sein. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann ein guter Wegbegleiter zu sein. Ja, und ganz persönlich, ich baue gerade zusammen mit meiner Familie ein Haus. Na, das ist dann so, was die restliche Zeit der Tage füllt.
Ja, sehr gut, das stimmt. Also ganz lieben Dank für die Einblicke, dass wir hier sein durften, und für euch alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.